Kulturpodcast. Menschen, Märkte und Motive.
Ja, liebe Leute, ihr habt den Ruhr-Podcast, heute Folge 145. Mein Name ist Frank Zepp Oberpichler. Wir sitzen natürlich im schönen Duisburg. Ich schaue über meine Schulter und das Wetter heute, naja, ist als durchwachsen zu bezeichnen, glaube ich. Mir gegenüber sitzen heute zwei Personen, und zwar einmal die Iris Tongs und einmal die Margarete Jäger. Beide vom DIS. DIS steht für Duisburger Institut für Sprach- und Sozialforschung, und ich sage guten Tag.
Guten Tag.
Guten Tag.
Ja, schön, dass ihr beide heute hier seid, und ihr erzählt mir so ein bisschen was dazu, was das DIS überhaupt macht. Duisburger Institut für Sprach- und Sozialforschung. Als alter Germanist weiß ich zwar, worum es da geht, aber Margarete, vielleicht sagst du mal so ein bisschen was zur Herkunft des DIS.
Ja, und gerne. Das DIS ist von meinem Mann, Professor Dr. Siegfried Jäger, der an der Universität Duisburg gelehrt hat, 1987 gegründet worden. Der Grund war eigentlich der, dass er in der Hochschule zu wenig Unterstützung gefunden hat bei der Erforschung von sprachlichen Besonderheiten, sagen wir mal so. Also er hat da zum Beispiel ein Seminar gemacht, ein Projektseminar mit den Studierenden, und hat da Interviews machen lassen über das Thema Einwanderung. Mhm. Also die Studierenden sind dann rausgegangen, haben Leute interviewt, und diese Interviews sind diskursanalytisch, da sagen wir gleich nochmal was dazu, analysiert worden. Und daraus ist ein Buch entstanden, das hieß Brandsätze. Und mein Mann hat dann versucht, die Interviews, die wurden also auch veröffentlicht, diese von der Universität drucken zu lassen. Und das haben die abgelehnt.
Okay.
Und dann hat er gesagt, dann mache ich eben mein eigenes Ding. Ja. Und hat dann das Institut zusammen mit mir und anderen Leuten, die auch teilweise immer noch hier bei uns im Institut mitarbeiten, Helmut Kellershohn, zum Beispiel Martin Dietsch, hat das gegründet. Und wir haben dann mehrere Projekte gemacht zur Sprache der neuen Rechten, Sprache der Politik und so weiter. Und wir haben dann in dieser Phase der Projekte haben wir auch eine Methode entwickelt, wie man solche Texte analysiert, und die nennen wir kritische Diskursanalyse. Mhm. Da hat er auch ein Buch dazu geschrieben. Und und seitdem gibt es uns, und wir machen vor allen Dingen Analysen zu Medien, also Printmedien, jetzt auch mittlerweile, weil Social Media ist ja jetzt einfach
nicht mehr wegzudiskutieren,
haben wir also im Augenblick haben wir ein Projekt laufen, oder das fängt jetzt an, zu Rassismus gegenüber Muslimen, was von der Antidiskriminierungsstelle des Bundes finanziert wird, wo wir auch Social Media mit einbeziehen. Also da geht es auch um Medien, also Printmedien, aber es geht auch darum, wie in dem Social Media gegenüber Muslimen gesprochen wird, vor allen Dingen auch nach dem Anschlag in Solingen.
Ja. Iris, irgendwann bist du dazu gestoßen? Mhm. Erzähl doch mal aus deiner Perspektive.
Ja, ich habe gestern Abend noch überlegt, wann war das eigentlich? Also unser Buch Biomacht und Medien ist 1997 veröffentlicht worden. Und das war da die
also
erste
10 Jahre nach Gründung quasi.
Genau, 10 Jahre nach Gründung quasi. Das war die erste Veröffentlichung, an der ich mitgearbeitet habe. Ich bin auf das DIS gestoßen im Zuge meines Studiums. Ich habe an der Uni Duisburg studiert, Anglistik im Hauptfach, Germanistik war mein Nebenfach. Mhm. Und es war dann so, dass ich auf dieses Seminar, Hauptseminar von Siegfried Jäger gestoßen bin, hörte dann, alle nennen ihn Siggi, und kam da rein, und es war eine sehr, sehr entspannte Atmosphäre, total spannendes Thema, ging um Biomacht und um die Klassifizierung von die sogenannte Mackenliste, wo körperliche Mängel in Anführungszeichen bestimmte Deutungen in der Medizin erfuhren.
Aber du hast doch ein Germanistikseminar besucht, oder?
Das war ein Germanistikseminar, ja. Es ging aber da um die Analyse der Strategien, halt solche Dinge in den Vordergrund zu stellen und welche Machtverhältnisse dahinter stehen. Wenn man sagt, jemand, der so ein kleines darwinsches Körperchen heißt, hat am Ohr hat, dass das eine Macke ist sozusagen und dass man daraus schließen kann, dass bestimmte körperliche Prozesse an den Nieren nicht so funktionieren, wie die funktionieren sollten und solche Sachen.
Aber das ist doch schon medizinisch.
Ja, das ist medizinisch und deswegen fand ich es auch spannend, weil ich komme aus dem medizinischen Bereich.
Okay.
Ich bin hier in Duisburg geboren und ich habe hier in Duisburg lange in verschiedenen Praxen und Krankenhäusern in meinem ersten Beruf als Arzthelferin gearbeitet, habe dann auf dem zweiten Bildungsweg Abi gemacht und so dann natürlich sehr spät studiert und da habe ich den Sigi halt kennengelernt und die Crew vom DIS, sag ich mal, denn ich fand das so spannend, dass ich dann auch zu den abendlichen Diskurswerkstatt hieß das. Das war noch in der Realschulstraße im Alten Institut und da trafen wir uns dann einmal in der Woche und haben halt über Texte diskutiert, sehr viel Foucault gelesen. Und aber auch,
was man damals halt so machte.
Was man halt damals so machte, genau. Und aber auch, es wurde eben an diesem Projektbuch Biomacht und Medien gearbeitet. Und da fiel dann jemand aus gesundheitlichen Gründen. Frankfurter Rundschau war dann plötzlich frei. Und dann hat der Sigi mich gefragt, ob ich das nicht übernehmen will. Und das war so mein Einstieg in die kritische Diskursanalyse. Und ich bin dabei geblieben und für mich verband der Ansatz einfach diese für mich doch sehr trockene Wissenschaft an der Uni, denn ich kam ja aus einem ganz praktischen medizinischen Bereich, verband dieser Ansatz die Möglichkeit, da tatsächlich in die Praxis und auch in das offene Feld zu gehen und zu forschen und an ganz alltäglichen Dingen auch zu arbeiten. Und das hat sich also so fortgezogen. Und ich habe dann mit diesem Ansatz der kritischen Diskursanalyse auch fächerübergreifend meine Magisterarbeit geschrieben, damals in der Anglistik. Das musste noch durch den Fachrat, musste speziell genehmigt werden, aber das ging dann durch und ich durfte dann diese Arbeit in der Anglistik, ich habe eine Mediendiskursanalyse gemacht, Sun und Independent verglichen, damals zum Diskurs um Princess Diana. Mhm. Und das wurde dann genehmigt und ich konnte dann die kritische Diskursanalyse da anwenden. Daraus ist auch eine schöne kleine Veröffentlichung entstanden. So bin ich zum DIS gekommen.
Okay, jetzt haben wir ja schon mal so ein kleines Bild davon, was das DIS macht. Ihr beschäftigt euch mit Sprache, ihr nehmt sprachliche Gegebenheiten auseinander, ihr macht Medienanalysen. Wer finanziert denn das? Oder wie könnt ihr denn hier auf dem Tisch, das sehen die Hörer jetzt natürlich gerade nicht, aber hier liegen ja ein paar Broschüren und ein dickes Buch und Analysen zu Themen wie Neonazismus zwischen Bürgerkrieg und Bürgernähe, aber auch eine Zeitschrift, die ihr regelmäßig rausbringt. Ich meine, das verursacht ja Kosten. Wer trägt die denn?
Ja, wir haben da so ein gespaltenes Konzept. Einmal haben wir einen Förderkreis. Und unser Ziel ist es, wir haben es noch nicht so ganz erreicht, dass wir mit dem Förderkreis die Infrastrukturkosten, sprich Miete, Telefon, was man so braucht, ne, und aber auch hier Bürokosten und aber auch das zweimal im Jahr erscheinende DIS-Journal, das ist unsere Institutszeitung, dass wir das damit finanzieren. Anderes, also Projekte, da brauchen wir Drittmittel und da werden wir aus unterschiedlichen Töpfen finanziert. Aber das wird immer, das muss ich ehrlich sagen, das wird immer schwieriger, weil natürlich die Hochschulen auch über Drittmittel ihre Projekte finanzieren. Und das sind natürlich viel größere Institutionen mit viel mehr Einfluss. Mhm. Aber wir haben zum Beispiel, auch nochmal mit Duisburg-Bezug, haben wir, als es hier in Duisburg so zu einer verstärkten Einwanderung aus Südosteuropa gekommen ist, da haben wir von der Open Society Foundation einen Mittel bekommen, mit denen wir eine Medienanalyse der lokalen Medien durchführen konnten. Ja. Und was, sagen wir mal, vielleicht auch das Besondere an unseren Arbeiten ist, wir versuchen eigentlich immer auch bei aller Kritik, die wir meistens auch aussprechen müssen, beziehungsweise herausfinden, wir versuchen auch immer zu überlegen, wie man es denn anders machen kann. Mhm. Und da haben wir zum Beispiel in Bezug auf das Projekt in Südost, der Einwanderung von Südosteuropa, haben wir dann mit Journalisten Workshops durchgeführt.
Okay.
Wo wir dann gesagt haben, versuchen wir doch mal anders.
Mit Journalisten dann aus dem lokalen Bereich, die für die lokalen Medien gearbeitet haben?
Aus dem lokalen Bereich. Und das war auch, das war eigentlich auch, Iris, ganz erfolgreich. Also ermutigend. Ne? Mhm. Wir wollen auch keine Journalisten-Schelte machen.
Nein,
also
klar.
Wir wissen auch, dass die Leute unter einem ziemlichen Druck stehen und dass da auch, dass sie auch eingeschränkt sind. Aber wir wollen eben gucken, wie man es besser machen kann. Okay. Wir haben zum Beispiel, ich glaube, das war so Mitte der 90er Jahre, auch eine Untersuchung gemacht, die ist vom Land gefördert worden, wo wir zur sogenannten Ausländerkriminalität, in Anführungsstrichen, geforscht haben. Und daraus haben wir auch eine Broschüre gemacht, Handreichungen, wie man es denn anders machen kann. Mhm. Also die Finanzierung erfolgt mal zu mal. Manchmal werden wir von der Rosa Luxemburg-Stiftung unterstützt, aber wir müssen, um Projekte durchzuführen, also zum Beispiel das, was du gerade angesprochen hast, das zu NS Heute, das ist eine sehr militante, rechtsextreme Zeitung, in der die verschiedenen Strömungen der Rechtsextremen versuchen, sich auf Strategien zu einigen. Also das ist eine ziemlich relevante Zeitung und das ist von der Landeszentrale für politische Bildung in Nordrhein-Westfalen finanziert worden. Also wir gucken immer, wo kriegen wir dann die Kohle her.
Das ist ja nachvollziehbar und auch nicht unüblich, sage ich mal, für Institutsarbeit, dass man entsprechend seinem Auftrag oder seinem selbstgegebenen Auftrag versucht, dann entsprechend Drittmittel einzuwerben. Das ist mir ja bewusst. Ich hätte jetzt quasi damit gerechnet, dass ihr viel mehr durch Ministerien oder durch öffentliche Stellen gefördert werdet. Also
ja, also wir haben auch, wie gesagt, es sind auch Ministerien dabei, zum Beispiel das zur Wirtschaftspolitik der neuen Rechten, das ist auch vom Ministerium, vom Forschungsministerium gefördert worden, oder eins, wo es um Antisemitismus im Alltag geht, das ist auch vom Bundesforschungsministerium, also das passiert schon, aber wir müssen halt immer gucken von Mal zu Mal, dass wir wieder über die Runden kommen.
Und das führt natürlich zu den Problemen, dass wir zwischendurch auch Phasen haben, die ziemlich mau aussehen und dann auch tatsächlich Leute, die wir festangestellt haben, nicht mehr festhalten können und dass alles auf ehrenamtlich gefahren wird. Da muss man sagen, wir haben sehr viele ehrenamtliche Mitarbeitende und auch sehr viele Praktikanten und Praktikantinnen, die absolut interessiert an dem Thema Ausgrenzung. Ich meine, das ist ja unser großes Thema. Es geht um Ausgrenzungsdiskurse im Allgemeinen interessiert sind und zu uns kommen, um den Ansatz der kritischen Diskursanalyse kennenzulernen und damit auch schon für ihr Studium kleine Analysen oder dann später auch die größeren Studienarbeiten zu machen. Größere Unterstützung hatten wir auch mal, Finanzierungen mit den beiden großen Evaluationsprojekten, die wir gemacht haben.
Genau, von Equal und Xenos.
Genau, Kick im Kopf, Born to be Me.
Genau.
Das waren große Projekte an Medienfachschulen in Köln, die wir begleitet haben über einen langen Zeitraum. Ich meine, das eine war sogar 2 Jahre lang. Und haben mit denen einen Blick auf ihre Materialien, auf ihre Konzepte geworfen, haben Interviews mit den Schülern und Schülerinnen an den Schulen durchgeführt, im Allgemeinen zum Thema Fremdenfeindlichkeit und Rassismus, zur Wahrnehmung der einzelnen Teile, die in den Projekten durchgebracht haben. Die haben sehr viel gemacht, auch mit den Medienmachenden in Köln. Und das war sehr interessant, die Ergebnisse. Das haben wir dann in Zwischenberichten und in Abschlussberichten zusammengefasst.
Klar.
Und,
jetzt ist ja ein Themenschwerpunkt, taucht ja immer wieder auf, jetzt hier auch schon in den wenigen Minuten, die wir gerade miteinander sprechen. Also ihr forscht viel zum Thema Ausgrenzung, Fremdenfeindlichkeit, Nationalsozialismus, Rassismus. Was wäre denn zum Beispiel, ich kreiere jetzt einfach mal ein Beispiel, wenn jetzt ein großer Verlag, sagen wir mal die Duden-Redaktion, würde auf euch zukommen und sagen, Mensch, macht mir doch mal eine Analyse zum aktuellen Stand der Jugendsprache oder so. Wäre sowas überhaupt ein Auftrag für euch?
kommt drauf an. Also nein, also so das müsste schon nicht nur zur Jugendsprache sein, sondern das müsste sich schon auch
mit einem Fokus, ne?
Ja, mit einem Fokus auf ein bestimmtes Thema,
verstehe,
auf eine bestimmte Aussagenkonstellation. Nur Jugendsprache zu untersuchen, das wäre für uns, glaube ich, nicht so interessant.
Okay.
Und das wäre, wir machen schon mehr eben in Richtung Ausgrenzung, ne, was Iris gerade auch gesagt hat, Ausgrenzung und so, und weil wir eben auch verhindern wollen, weil wir auch verhindern wollen, dass die Gesellschaft weiter gespalten wird.
Ja.
Ne? Also Ausgrenzung heißt ja immer, dass Randgruppen, sogenannte Randgruppen kreiert werden, und dagegen wollen wir eigentlich was tun.
Mhm,
also
verstehe.
wir haben schon, sagen wir mal.
Wie geht ihr denn davor? Also jetzt, wenn ich höre, wir haben ja jetzt die letzten Landtagswahlen und die Ergebnisse quasi noch vor Augen. Und dort wurde dann ja auch relativ schnell herausgefunden, dass die Kernwählergruppen der AfD in den entsprechenden Regionen durchaus sehr jung sind. So, und da könnte man ja jetzt hingehen und sagen, wie kommt denn das? So, dann wird man wahrscheinlich relativ schnell feststellen, dass gerade die AfD sehr früh angefangen hat, zum Beispiel auf TikTok zu arbeiten und dort ihre Gedanken dazu verbreiten. Das wäre doch sicherlich für euch ein Ansatz, genau da reinzugehen. Aber seid ihr auch da drin?
Ja, das ist eben so ein bisschen ein Problem, an dem wir jetzt gerade arbeiten. Und das ist jetzt auch in dem Buch, was hier vor dir liegt, in der kritischen Diskursanalyse, eine Einführung, die eigentlich das Grundlagenwerk für unsere kritische Diskursanalyse ist, jetzt neu aufgenommen worden.
Mhm.
Also wir sind im DIS jetzt gerade dabei, so ein bisschen als Alteingesessene, sag ich mal, in die zweite Reihe zu treten und dabei die jungen Leute vorn anstehen zu lassen und auch mit den Projekten, die du jetzt erwähnst, mehr in den Vordergrund zu kommen. Also wir sind noch eher so die alte Garde. Wir haben tatsächlich noch mit Zeitungen gearbeitet, die auf dem Tisch gelegen haben da die Zeitungsartikel rausgeschnitten, rauskopiert, beschriftet, in Ordner gesammelt und so weiter. Ne? Das geht heute mit Datenbänken und so weiter ganz anders.
Das ist rein technisches Handwerk, aber letztlich ist es ja auch die Quelle als solche, die zum Beispiel ja auch eine Barriere darstellen kann.
Mhm.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, bin zwar auch bald irgendwann 60, aber und ich bin sicherlich an Social Media relativ nah dran, weil ich relativ früh auch dabei war, aber es gibt bestimmte Erscheinungsformen, da denke ich mir auch, ey, muss ich mir das noch antun? Muss ich da mitreden? Muss ich da mittun? Und ich entscheide dann bewusst für mich, nein, muss ich nicht.
Ja.
Und dadurch fällt aber auch eine gewisse Infoquelle, die fällt einfach weg bei mir jetzt. Aber ich habe jetzt auch nicht den Anspruch, wissenschaftlich zu arbeiten und kann mir das so gesehen vielleicht dann auch erlauben. Auf der anderen Seite, ihr als Institut müsst, denke ich, auch da dran sein und das auch im Auge haben,
das
oder?
Das ist völlig richtig. Wie Iris sagte, das ist ja sehr richtig. Also wir, ich habe auch, sagen wir mal, zum TikTok und so weiter überhaupt keinen Bezug.
Mhm.
Aber wir haben bei uns im Institut einige junge Leute, die dazu einen Bezug haben. Und wir haben zum Beispiel auch bei der Antidiskriminierungsstelle, von der ich gerade gesprochen habe, die haben uns aufgefordert, mal ein Forschungskonzept vorzulegen, wie man subtile Diskriminierung im Internet, wie man die untersuchen könnte.
Wie man die überhaupt erkennt, das wäre doch spannend.
Und wie man sie dann auch systematisch untersuchen kann. Und dazu hat eben ein junger Mann bei uns, der Max Kroppenberg, der hat ein Konzept geschrieben, jetzt liegt das erstmal da bei denen auf Eis und wird, aber das sind schon Sachen, an die wir auch ran wollen. Du hast eben ja auch angesprochen, dass die AfD von jungen Wählerinnen und Wählern Zuspruch bekommt. Ich fände es gut, mal mit jungen Menschen Alltagsinterviews zu machen, um einfach rauszukriegen, wie die ticken.
Ja.
Also was sozusagen.
Also hiermit die Aufforderung ans Ministerium für politische Bildung, euch mal einen kleinen Auftrag zu geben in dieser Hinsicht.
Das fände ich total interessant, und das auch mal zu vergleichen damit, was programmatisch von der AfD dazu geschrieben wird,
absolut,
ob das identisch ist oder wo es abweicht und so. Das fände ich total spannend, aber dazu müsste man halt eben auch finanzielle Mittel haben, die wir im Augenblick nicht haben.
Okay. Jetzt habt ihr davon gesprochen, dass ihr sehr viel mit Ehrenamtlern und auch Praktikanten aus, ich denke jetzt mal, dem universitären Kontext arbeitet. Wie verlässlich ist denn dann auch diese Arbeit? Also es wird ja dann gerne unterstellt, so ja, die machen das nur so als Hobby.
Ja, die ist eigentlich sehr verlässlich. Mhm. Die Leute, die zu uns kommen, sind schon sehr interessiert. Mhm. Die haben meist die Empfehlung von anderen Studierenden, die in dem Kontext auch ein bisschen politisch arbeiten, ein bisschen politisch interessiert sind, kommen. Also wir haben ganz selten mal Leute, die es einfach nur machen, weil sie den Schein brauchen. Die müssen ja heute auch vorweisen, dass sie irgendwo ein Praktikum gemacht haben. Ja. Die meisten kommen schon, weil sie sich mit irgendeinem Thema kritisch auseinandersetzen möchten. Meistens hat das was mit Rechtsextremismus zu tun. Mhm. Islamfeindlichkeit spielt auch recht häufig eine Rolle und manchen geht es aber auch einfach darum, den Ansatz der kritischen Diskursanalyse mal kennenzulernen und nachzusehen, ob der für ihre Magisterarbeit, für ihre Bachelorarbeit oder was die gerade machen, irgendwie relevant sein kann.
Dazu muss man vielleicht auch sagen, dass wir, also als mein Mann noch an der Uni gelehrt hat, hat er ja auch Einführungsseminare für die kritische Diskursanalyse gemacht. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Und wir machen eigentlich ziemlich regelmäßig, so alle 3-4 Monate machen wir Workshops zur kritischen Diskursanalyse. Ah, ja. Und da kommen dann Leute wirklich aus ganz Deutschland, aus Berlin, aus Leipzig, aus Dresden und so. Und da wird das Konzept dann sozusagen nochmal entwickelt. Und die bleiben dann auch häufig mit uns in Kontakt, weil wir haben auch so einen Arbeitskreis, den nennen wir Diskurswerkstatt.
Ja.
Mhm. Und die tagen einmal im Monat und teilweise auch virtuell. Das heißt, da können sich die Leute auch zuschalten und können dann Arbeitsergebnisse, so vorläufige Arbeitsergebnisse mal vorstellen, diskutieren und so. So versuchen wir das, was früher an der Uni gelaufen ist und was ja auch nur hier lokal dann passiert ist, nochmal zu intensivieren. Ne? Mhm. Das ist eine ziemlich wichtige Sache. Und eins will ich auch nochmal zu den Praktikanten sagen, ja, die kriegen von uns ja gar kein Geld, ne?
Ja.
Aber die kriegen eine gute Betreuung. Also jeder Praktikant, jede Praktikantin hat einen Betreuer. Und da finden dann auch wirklich regelmäßig Gespräche statt, da werden Arbeitsergebnisse mal diskutiert, dann werden auch teilweise werden dann kleine Gruppen zusammengestellt, wo sie dann mal ihre Teilergebnisse diskutieren können. Und manchmal ist es so, also wir machen eigentlich nur Praktika, die müssen mindestens 2 Monate dauern.
Ja.
Also 6 Wochen ist zu wenig.
Zu wenig,
weil die brauchen erstmal sicherlich eine Woche bis 14 Tage, um sich einzuarbeiten und dann sind sie schon bald wieder weg. Mhm. Wenn wir Projekte laufen haben, dann versuchen wir, die Praktikanten immer in die Projekte einzubeziehen. Also zum Beispiel haben wir im Augenblick ein Projekt laufen von der Universität Duisburg, eine Expertise, da geht es um Sozialleistungsbetrug.
Mhm.
Und da sind 2 Mitarbeiter von uns dran und die haben aber 2 Praktikanten, die sie jetzt damit einbeziehen. Wenn das nicht der Fall ist, wenn wir im Augenblick kein laufendes Projekt haben, dann versuchen wir mit den Praktikantinnen ein Projekt zu kreieren. Also woran haben sie Interesse? Und
ja,
Iris sagte das ja gerade, es geht sehr häufig um Rechtsextremismus, es geht um Antisemitismus und dergleichen. Mhm. Und dann versuchen die eine kleine Analyse zu erstellen, eine kleine Diskursanalyse und die Möglichkeit, dass die dann auch veröffentlicht wird, die bringen wir dann mit dem DIS-Journal.
Ja.
Also da können dann auch die Ergebnisse veröffentlicht werden,
richtig,
weil das ist ja, ne, man macht das ja nicht ins Blaue.
Ja, nee, das ist klar, dass das immer auch anlassbezogen ist, ist auch nachvollziehbar. Wir haben jetzt aber bei den Praktikanten davon gesprochen, dass sie immer einen universitären Background haben. Mhm. Wenn ich jetzt, sagen wir mal, interessierter Hobbylinguist wäre oder einfach an Sprache interessiert bin, da aber jetzt keine große Ausbildung habe, könnte ich dann trotzdem mich bei euch melden und als Ehrenamtler irgendeine Tätigkeit oder auch in einem konkreten Projekt mitarbeiten?
Ja, selbstverständlich.
Haben wir auch schon mal gehabt.
Ja, wir haben mal Leute gehabt, die ein Schülerpraktikum gemacht haben, einfach mal, um in so ein Institut reinzuriechen.
Ja.
Es sollte natürlich ein gewisses Interesse an politischen Prozessen auch vorhanden sein. Und dann
ansonsten bewirbt man sich ja nicht auf sowas.
Ja,
ne? Das ist ja klar.
Ja, nein.
Ne? Also, aber das würde durchaus gehen.
Ja, das würde auch gehen. Ja, klar.
Okay. Klar. Wo geht's denn zukünftig hin mit dem DIS?
Ja.
Ihr habt ja gesagt, okay, das gibt's jetzt seit 87, sind ja schon ein paar Jahre. Ne? Bald könnt ihr 40-Jähriges feiern. Es sind ja auch immer noch Leute aus der Gründungsmannschaft dabei. Also
wobei, wie gesagt, die Leute aus der Gründungsmannschaft, die sind jetzt alle schon so Mitte 70 und machen noch sehr viel, sind wirklich noch sehr engagiert.
Ja, aber steht der Generationenwechsel denn nicht mal langsam an?
Ja, das ist genau das. Das steht an und wir werden damit auch noch in diesem Jahr beginnen, also weil wir werden Iris will aus dem Vorstand rausgehen, da kommt ein Jüngerer für sie rein und im nächsten Jahr, ich werde weiterhin, also ich bin die Vorsitzende vom DIS und ich werde weiterhin bis nächstes Jahr auch noch den Vorsitz machen und bis dahin haben wir bereits eine Crew zusammengestellt, die jünger ist und die das DIS auch übernehmen wird.
Mhm. Also ich denke mal, inhaltlich wird es ja genug zu tun geben fürs DIS, oder?
Ja, leider, leider.
Leider.
Ja, leider.
Was wäre denn, wenn du das schon so sagst, was wäre denn dein Idealzustand?
Ja, das ist jetzt schwierig zu beantworten.
Sich das DIS überflüssig macht?
Das wird sich nie überflüssig machen, da bin ich absolut überzeugt. Ich denke, was auch passieren wird, es wird immer Arbeit fürs DIS bleiben, denn leider ist es so, dass in sozialen Kontexten immer Ausgrenzungen stattfinden und man immer etwas offenlegen kann, was dazu führt. Und ich denke, darauf kommt es an. Es kommt darauf an, Analysemethoden da zu haben, mit denen man sagen kann, so, wir wollen der Sache jetzt auf den Grund gehen. Warum passiert etwas? Warum wird etwas so gesagt? Und das ist ja das, was wir machen. Das ist vor allem die Aussageanalyse. Mhm. Wir beschäftigen uns viel mit Kollektivsymbolik. Also alle erinnern sich wahrscheinlich an diesen Spiegeltitel in den 80er Jahren. Mhm. Das Boot ist voll, inzwischen hundertfach und auch in alle möglichen Richtungen gehen. In anderen Formen zu sehen ist. Das Boot charakterisiert die Bundesrepublik, das volle Boot, die Überlastung mit Migrantinnen. Und diese Prozesse werden, denke ich, auch in Zukunft nicht aufhören, sodass ich nicht glaube, dass das DIS sich überflüssig machen kann.
Dass die Prozesse nicht aufhören und dass diese Verbreitung dieser Bilder und Metaphern nicht aufhört, völlig d'accord. Die Frage ist, selbst wenn ihr solche Bücher schreibt und solche Analysen schreibt, seht ihr auch Auswirkungen direkt in der Gesellschaft? Also dass das jetzt de facto, ich sag's mal ganz platt, was bringt? Oder ist das erstmal eine wissenschaftliche Arbeit, die man auch so ein bisschen als Leuchtturmarbeit bewerten kann, die aber wenig Widerhall findet?
Nein, das kann man so nicht sagen.
Gut.
Ich finde, es gibt schon, als wir angefangen haben zu arbeiten, da haben wir ein Buch veröffentlicht, das hieß Brandsätze.
Mhm.
Und dann fielen tatsächlich auch Brandsätze. Und da hat sich dann schon auch in der Gesellschaft eine Gegenentwicklung aufgetan. Mhm. Also ich denke, die 90er Jahre sind andere gewesen als jetzt hier die Nullerjahre.
Absolut,
Da gibt es schon eine Gegenentwicklung und wir arbeiten solchen Gegenentwicklungen auch zu.
Werdet ihr denn teilweise auch als Quelle herangezogen?
Ja.
Also jetzt von anderen Journalisten oder Medienmachern, die explizit auf euch dann verweisen?
Ja.
Ja.
Auf jeden Fall. Auch in größerem Stil.
Mhm.
Und es finden auch Einladungen zu Gesprächen und zu Vorträgen statt. Wir waren zum Beispiel zusammen in Berlin, da hast du bei den Neuen Deutschen Medienmachern ist noch ein paar Jahre her, einen Vortrag gehalten. Also es findet schon Austausch statt, es findet Interesse an unserer Arbeit statt und sie wird auch zitiert. Und ich merke auch, wenn ich mir jetzt heute Talkshows angucke, dass in gewisser Weise auch Vokabular vorkommt, was in unseren Analysen auch mittragend ist. Zum Beispiel das Sagbarkeitsfeld. Ne? Ja. Also wir versuchen mit unseren Analysen das Sagbarkeitsfeld zu erfassen und zu sehen, in welche Richtung verschiebt sich das Sagbarkeitsfeld. Mhm. Was kann heute gesagt werden, was vor ein paar Jahren unmöglich gewesen wäre? Mhm. Ne? Also es findet im Moment eine ganz massive Verschiebung des Sagbarkeitsfeldes im Einwanderungsdiskurs statt. Mhm. Also vor noch kurzer Zeit hätte niemand gedacht, dass es möglich ist, über Grenzschließungen zu sprechen. Mhm. Heute wird tatsächlich versucht, die Grenzen zuzumachen, um illegale Einwanderung vorzubeugen. Mhm. Wie das passieren soll, keine Ahnung. Gestern habe ich noch einen Artikel gelesen, dass es auch nicht nix besonders bringt. Effektiv ja, ist. Nichts ja. bringt. Ne? Ja. Aber ja. weißt du, solche Strömungen, die kann man mit unserem Ansatz
und das Wort Sagbarkeitsfeld ist eine Kreation vom DIS?
Ja. Ja.
Also es ist quasi Bestandteil der Diskursanalyse.
Bestandteil der Diskursanalyse.
Ja. Was ist sagbar? Und das heißt ja gleichzeitig auch, was ist nicht sagbar?
Ja, ja, klar.
Also dann die Grenzen auszuloten. Hm. Das ist Teil der Analyse. Ne?
Ja.
Auch wird unser Diskursbegriff, der Diskurs als Fluss von Wissen durch Zeit und Raum, den der Sigi immer wunderbar mit so einem meandernden Fluss dargestellt hat. Mhm. Ne? Das ist ein sehr greifbares Bild, welches auch aufgenommen wird. Es ist noch gar nicht so lange her, da habe ich bei einer Diskussion im Fernsehen das Wort Brandsätze auf dem Tisch liegen sehen.
Ach, ja.
Es ist gar nicht mehr öffentlich käuflich zu erwerben.
Ja, ja. Das Buch Brandsätze, meinst du?
Das Buch Brandsätze.
Ja, okay. Hm.
Also Brand und dann Sätze mit großem S.
Ne? Ich weiß. Hm. Ja, sehr spannend. Also wir wissen alle nicht, wohin uns die Zukunft so treiben wird, aber Tatsache ist, dass man immer über Sprache auch sprechen werden muss, Sprache analysieren muss, weil Sprache letztlich das Denken ja auch formt, Denken formt Sprache. Also das ist natürlich eine Wechselwirkung und wir sehen, deswegen heißt er ja wahrscheinlich auch Institut für Sprach- und Sozialforschung, dass Sprache natürlich auch das soziale Miteinander immer massiv mit beeinflusst. Wie ist denn vielleicht langsam zum Ende kommend vor dem Hintergrund die Beobachtung zu werten? Ich sehe das besonders, wenn man sich in den Social Media Kanälen bewegt. Die Sätze werden immer kürzer. Mhm. Häufig wird nur noch mit irgendwelchen Icons gearbeitet oder irgendwelchen Smileys oder Nicht-Smileys. Verändert sich Sprache jetzt eher hin zu einer symbolhaften, bildhaften Geschichte?
Also ich habe da ganz deutlich das Gefühl, dass es so ist. Und ich denke, da könnte man auch die Forschung der Zukunft viel stärker ansetzen. Und auch diese ganzen bildhaften Darstellungen, die es schon gibt, ne, mit analysieren. Was mir immer wieder auffällt, und ich gucke sehr viel in diese Internetmedien-Nachrichten, die Sachen, die da kommen, das ist meistens einfach Clickbait. Mhm. Es geht darum zu sehen, wer kommt, wer klickt auf meine Seite und wie viele Zugriffe habe ich, damit ich interessant bin. Und das war übrigens auch was bei diesen Gesprächen mit den Journalisten und Journalistinnen auch thematisiert wurde, dass sie gesagt haben, wir haben gar keine andere Chance, als reißerische Meldungen zu schreiben, weil die reißerischen Meldungen sind die, die gelesen werden wollen. Ich will da nur ein ganz kleines Beispiel geben, es hat jetzt nichts mit Politik zu tun. Ich las die Überschrift, Frau kauft Berliner Ballen, wenige Minuten später ist sie und dann kommen drei Pünktchen. Mhm. Und jeder denkt natürlich, ist sie tot.
Ja, klar.
Die Berliner Ballen gegessen, tot umgefallen. Mhm. Was kommt? Ist sie total enttäuscht, weil keine Marmelade drin war. Ja, also es geht in
Ja, aber kann man ja auch pfiffig nennen.
Ja, es ist auf der einen Seite auch pfiffig. Jawohl. Ja. Ne, aber so wird mit viel Pfiff auch versucht, Clickbait eben unter die Leute zu bringen. Und da ist natürlich auch viel Unsinn bei und oft steht in der Überschrift etwas, was sich dann im Artikel völlig rumdreht.
Gebe ich dir vollkommen recht. Auf der anderen Seite haben wir aber ja auch gerade so eine Gegenbewegung, dass sich manche Leute so als Sprachpolizei aufspielen und überall steht dann irgendwas oder hört man es oder schallt es einem entgegen, das darf man nicht mehr sagen, das Wort darf nicht mehr benutzt werden, hier ist was nicht mehr aktuell machbar und. Also, wie seht ihr diese Bewegung?
Also, das ist überhaupt gar nicht unser Anspruch. Wir sind da überhaupt gar nicht sprachpolizeilich unterwegs. Wir suchen den Austausch und wir haben, wie wir das auch in den Workshops der kritischen Diskursanalyse immer wieder betonen, die Weisheit nicht gepachtet. Mhm. Also, den Diskurs sehen wir als etwas, woran ganz viele Leute stricken. Jeder hat irgendwie ein Ziel vor Augen und am Ende kommt irgendetwas ganz anderes daraus, als man selber jetzt im Kopf hatte. Ne? Kann man sich vorstellen, wie wir stricken mal alle zusammen an einem Pullover, da soll ein Pullover bei rauskommen. Jeder strickt und am Ende haben wir irgendwie eine schöne Tischdecke, aber keinen Pullover. Ne? Auf jeden Fall nicht den Pullover, den wir uns jetzt so vorgestellt haben. Also sprachpolizeilich unterwegs zu sein, ist überhaupt nicht unser Anspruch.
Aber das liegt ja letztlich auch im Wort Diskurs. Ist das etwas, was ihr jetzt so in der öffentlichen Wahrnehmung auch vermisst? Also ich, jetzt von mir ausgehend, sehe, dass häufig gar nicht mehr wirklich diskursiv miteinander umgegangen wird. Also es werden nur noch so Meinungen präsentiert. Der eine haut was raus, der andere setzt was dagegen, aber es wird eigentlich ja auch in politischen Diskussionsformaten, wenn man sie sich im Fernsehen mal anschaut oder so, da hat man ganz oft den Eindruck, da werden jetzt nur noch Parolen abgedroschen, aber es wird ja kaum noch wirklich diskursiv. Rede, Gegenrede, versuchen Kompromiss zu finden, was auszuhandeln und so. Wer kann denn das heute noch? Frage ich
also
jetzt mal ganz
polemisch.
Also da hat
mit Sicherheit eine Veränderung stattgefunden. Da würde ich dir recht geben. Es findet immer eine immer stärkere Individualisierung statt und immer weniger Austausch über Gesamtgefüge. Und ich denke, das ist auch ein großes Problem, was sich gesamtgesellschaftlich im Moment bemerkbar macht. Es geht immer weiter zurück zu kleinen Bereichen, zu kleinen Nationalbegriffen, zu Regionalbegriffen, zu Individualbegriffen. Und ich denke, da ist die Diskursanalyse aber auch eine Möglichkeit, anzugreifen und das zu beleuchten und das in den Raum zu stellen und auch diskutierbar zu machen. Denn genau das, was du da beschreibst, wo du sagst, wo findet denn heute eigentlich noch Diskurs statt, das ist nach unserem Diskursbegriff dann der Diskurs.
Das ist der Diskurs.
Ja, ja,
das ist der Diskurs.
Klar.
Und den müssen wir dann als Grundlage nehmen für unsere Analyse und müssen sehen, wo hat es da Verschiebungen gegeben, was bedeuten die Verschiebungen und wie kann man diese Verschiebungen hinterfragbar machen und möglicherweise auch ein bisschen daran mitarbeiten, sie umzukehren.
Okay, wir haben, glaube ich, das Thema so angerissen. Immerhin.
Ja.
Wenn sich jemand für das DIS, also für das Duisburger Institut für Sprach- und Sozialforschung, interessiert, wie kann der euch denn finden?
Ja, der findet uns in der Siegstraße 15 im Wasserviertel in einem sehr schönen alten Haus in Duisburg. Das ist dieser kleine Stadtteil hinter dem Theater, zwischen Theater und Innenhafen. Wir sind erreichbar über unsere Homepage www.dis-duisburg.de und ja, telefonisch in Duisburg 0203 20249, wobei man sagen muss, manchmal ist das DIS
nicht besetzt.
Ja. Ne? Aber dann einfach dranbleiben oder uns einfach eine E-Mail schreiben, info@dis-duisburg.de, und da kommt dann auf jeden Fall eine Antwort. Da kann man eventuell auch sich mal mit unseren Publikationen auseinandersetzen. Ja. Wir haben inzwischen über 50 Publikationen, eigene Publikationen im Unrast Verlag in Münster herausgegeben, die alle auch noch verfügbar sind. Da gibt's auch eine Bibliografie, die wir hier vorliegen haben. Wir machen einmal im Jahr ein Jahreskolloquium. Das findet jetzt am 2. November statt. Das sind alles Sachen, die auf unserer Homepage halt auch ausgeführt sind. Es gibt auch ein Newsletter, der regelmäßig herauskommt. Und wenn sich jemand für eine Fördermitgliedschaft entscheiden kann, wir freuen uns da wirklich über jeden Betrag, ob das jetzt 5 Euro monatlich sind oder auch ein bisschen mehr, würde dann unsere Möglichkeit unterstützen, die Infrastruktur schon mal irgendwie sicherzustellen. Dann ist das immer möglich, unsere zweifache Publikation, also zweimal im Jahr herauskommende Publikation des DIS-Journals zu bekommen, die Einladung zum Jahreskolloquium. Wir machen eine Jahreshauptversammlung, wo wir dann manchmal auch so eine kleine Feier mit einem Snack anhängen, und die Informationen kann man finden auf unserer Homepage oder wie gesagt über info@dis-duisburg.de einfach eine E-Mail schicken.
Genau, und die entsprechenden Adressen stehen auch alle noch in den Shownotes, also kann jetzt keinem verborgen bleiben. Wir wollen hoffen, dass ein Run auf euch losgeht.
Ja, das hoffen wir auch und wir danken für die Möglichkeit, hier ein wenig über das
alles,
zu sprechen.
Alles gut, genau. Ja, das war der Ruhr-Podcast, heute Folge 145. Mein Name ist immer noch Frank Zeig-Oberpichler, der hat sich in der letzten halben Stunde gar nicht geändert. Wir haben heute gesprochen über das Duisburger Institut für Sprach- und Sozialforschung, kurz DISS. Mir gegenüber saßen Iris Tonks und Margarete Jäger. Ich sage Tschüss.
Tschüss, danke. Tschüss.
Ruhr-Podcast.